Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in der Reihe durch den Römerbrief und kommen zu Kapitel 4, Verse 17b bis 22. Der Brief des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 4, Verse 17b bis 22. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich ab Vers 16. Ich lese uns also Römer 4 ab Vers 16. Hört das Wort des Herrn. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir haben gerade in der Psalmlesung gehört, dass der Mann glücklich ist, der sich nicht an die Gottlosen hält und nicht mit den Sündern verkehrt und nicht auf ihren Wegen geht und auf ihren Rat hört und nicht spottet, sondern der dein Gesetz liebt und der darüber nachsinnt Tag und Nacht. Herr, wir bekennen dir, dass wir dein Wort lieben. Ja, dass es uns das Wertvollste, Kostbarste ist, das größte Gut, der schönste Schatz. Und wir wollen nun nachsinnen über dein Wort. Herr, hilf uns, denn wir wissen, dass der natürliche Mensch nichts verstehen kann von dem, was du sagst, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und so beten wir um deinen Geist, dass er uns befähigen möge, dein Wort zu verstehen und zu glauben. Herr, lehre uns zu glauben wie unser Vater Abraham, damit du alle Ehre hast. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Nachdem der Apostel Paulus bewiesen hatte, dass alle Menschen ohne Ausnahme gesündigt haben und dass deswegen der Zorn Gottes auf uns ist und das Gericht Gottes über uns kommt, hat er den einzigen Weg aufgezeigt, auf dem wir gerecht werden können vor Gott. Den einzigen Weg, auf dem wir gerettet werden können vor dem kommenden Zorn und dem kommenden Gericht, nämlich allein durch Glauben an Christus Jesus. Denn alle, die des Glaubens an Christus sind, werden aus Gnaden gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Es zählen keine eigenen Werke. Es zählt nicht die Beschneidung oder irgendein anderes Sakrament. Es zählt nicht das Gesetz und es zählt auch nicht unser Bibellesen oder unser Bibelwissen. Gerechtfertigt werden wir allein durch Glauben. Und um diese Rechtfertigungslehre, allein aus Glauben, um diese Rechtfertigungslehre aus der Schrift, aus den Schriften der Juden, des Alten Testaments zu beweisen, führt Paulus Abraham an. Und wir haben in den letzten Predigten gesehen, wie Paulus beweist, dass selbst der gerechte Vater Abraham ein Gottloser war, der gerechtfertigt wurde allein durch Glauben. Weder seine eigene Gerechtigkeit aus seinen Werken, noch die Beschneidung, noch die Befolgung des Gesetzes machten Abraham gerecht vor Gott oder wirkten auch nur irgendwie mit zu seiner Gerechtigkeit, sondern allein sein Glaube, durch den er aus Gnaden gerechtfertigt wurde und die Verheißung empfing, der Welt Erbe zu sein. Und diese Verheißung, der Welt Erbe zu sein, diese Verheißung des ewigen Lebens in Herrlichkeit, des Mitherrschens mit Christus in Ewigkeit, diese Verheißung, sie gilt nicht nur Abraham, sondern allen Nachkommen, allen geistigen Nachkommen Abrahams, allen, die vom Glauben Abrahams sind, die glauben, wie Abraham glaubte. Aber dann stellt sich direkt die nächste Frage. Wenn diejenigen gerechtfertigt werden und teilhaben an der Verheißung, die vom Glauben Abrahams sind, die also den gleichen Glauben haben wie unser Vater Abraham, ja, wie genau ist denn dieser Glaube Abrahams? Was macht diesen Glauben aus? Nun, also ich weiß jetzt, dass ich gerettet werde allein durch Glauben, aber wie muss ich glauben? Wie muss mein Glaube sein, damit Gott mich rechtfertigt und mir ewiges Leben schenkt? Diese Frage ist essentiell, sie ist sehr wichtig, denn wir alle wissen, dass es Millionen über Millionen von Menschen gibt, die sich Christen nennen, die sagen, sie glauben, und sie sind durch ihren Glauben nicht gerechtfertigt und haben nicht Teil an der Verheißung des ewigen Lebens. Also, wie muss mein Glaube sein, damit ich tatsächlich gerechtfertigt werde und teilhabe an der Verheißung, damit ich ein wahrer Nachkomme Abrahams sein kann? Nun, mein Glaube muss sein wie der Glaube Abrahams. Wie war also der Glaube Abrahams? Was glaubte Abraham und wie glaubte Abraham? Nun, diese Frage beantwortet Paulus jetzt. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Abraham glaubte Gott. Das ist das Erste, was Abrahams Glauben, diesen rechtfertigenden Glauben, ausmacht. Er glaubte Gott. Nun, das mag zunächst banal klingen, ist es aber nicht. Denn Achtung, hier steht nicht, Abraham glaubte an Gott. Er glaubte nicht einfach, dass es Gott gibt, sondern er glaubte Gott. Er glaubte dem, was Gott sprach. Er glaubte dem Wort Gottes. Er glaubte der Verheißung Gottes, dass er der Welt Erbe sein würde. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte vor einigen Predigten von einer Internetseite einer großen christlichen Organisation zitiert, wo es hieß: Ich muss nicht erst etwas Gutes tun, um von Gott geliebt zu werden. Es reicht, zu glauben, dass es Gott gibt. Das reicht nicht. Diejenigen, die das geschrieben haben, wissen überhaupt nicht, was rechtfertigender Glaube ist. Das sind keine Christen, die das schreiben. Wir müssen nicht nur an Gott glauben. Wir müssen Gott glauben. Wir müssen seinem Wort glauben. Wir müssen seinen Verheißungen glauben. Wer sagt, er glaubt an Gott, aber glaubt nicht alles, was Gott gesprochen hat, was geschrieben steht in der Bibel, in Gottes Buch, der ist nicht vom Glauben Abrahams. Der hat keinen rettenden Glauben. Wir müssen glauben an alles, was Gott sagt. Wir müssen ihm glauben. Wir müssen ihm vertrauen. Und das ist das, was Abraham glaubte, das Objekt des Glaubens, Abraham glaubte nicht nur, dass es Gott gibt, sondern er glaubte alles, was Gott sagte. Er glaubte Gott. Aber wie glaubte Abraham? Welche Qualität hatte sein Glaube? Weiter Vers 17. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Abraham glaubte, dass der Herr ein Gott ist, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Abraham glaubte an Gottes Allmacht, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Er glaubte, dass Gott nicht nur etwas spricht, sondern dass er auch die Macht hat, zu tun, was er spricht, selbst wenn es unmöglich ist. Es ist unmöglich, einen Toten lebendig zu machen. Wir können vielleicht jemanden wiederbeleben. Wenn sein Herz oder seine Atmung ausgesetzt hat, können wir die Organe stimulieren, damit sie vielleicht wieder anfangen zu arbeiten. Aber wenn jemand tot ist, macht kein Mensch und keine Medizin und keine Technik ihn wieder lebendig. Kein Mensch kann sich vor ein Grab stellen und einen Toten wieder ins Leben zurückholen. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Denn ihm ist nichts unmöglich. So wie unser Herr und Gott vor der Gruft von Lazarus stand und Lazarus lag schon 4 Tage tot in der Gruft und roch schon. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Jesus hat nicht einfach jemanden wiederbelebt. Dieser Mann war tot, er roch schon. Und Jesus spricht ein Wort und der Tote lebt. Jesus ist der Gott, der die Toten lebendig macht. Und das glaubte Abraham, dass Gott der allmächtige Herr über Leben und Tod ist, ja, dass Gott selbst das Leben ist. Und er glaubte an den Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Gott hat die ganze Welt aus dem Nichts erschaffen, indem er sie gerufen hat durch sein Wort. Er hat das, was nicht war, das Nichtseiende gerufen. Als Gott sprach, es werde Licht, da wurde es Licht. Das nennt man Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Auch das ist unmöglich. Kein Mensch kann etwas aus Nichts erschaffen. Oh, wir können gewaltige Dinge erschaffen. Wolkenkratzer und Computer und Raumstationen. Was kann der Mensch nicht alles erschaffen? Aber wir können immer nur mit dem arbeiten, was Gott uns gegeben hat. Mit den Rohstoffen der Erde. Aber wir können nicht eine Sache erschaffen, ex nihilo, aus dem Nichts. Und nur am Rand bemerkt, deshalb ist auch die Urknalltheorie offensichtlicher Unfug. Denn aus nichts kann niemals etwas entstehen. Aber durch Christus, durch das Wort, hat Gott alles aus dem Nichts erschaffen, indem er es gerufen hat, wie es auch heißt in Psalm 33, Abvers 6, denn durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie der Damm, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Abraham glaubte dem Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Aber Abraham glaubte nicht nur abstrakt, nicht nur rein intellektuell daran, dass Gott allmächtig ist und alles tun kann, sondern dass er auch alles tun wird, was er verheißen hat. Er hat nicht nur die Macht, es zu tun, Er gebraucht seine Macht auch, um es zu tun. Wir hatten gerade schon gesehen, dass Abraham Gott glaubte, seinem Wort glaubte. Abraham hatte die feste Zuversicht, dass Gott vertrauenswürdig, ist und dass er seine Allmacht auch gebrauchen wird, um zu tun, was er verheißen hat. Was würde uns ein allmächtiger Gott helfen, dem man nicht vertrauen kann, wo man nicht weiß, ob sein Wort wirklich eintreten wird? Nein, Abraham glaubte nicht nur, dass Gott mächtig ist, zu tun, was er verheißt, sondern auch, dass er vertrauenswürdig ist, dass er auch willens ist, zu tun, was er verheißt. Seht ihr, wir hatten diese eine Stelle letztes Mal schon gelesen, aber ich will sie noch einmal vorlesen, aus Jesaja 46, ab Vers 9, da heißt es: Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich dem Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Das glaubte Abraham. Dass Gottes Ratschluss, dass sein Wort, seine Verheißungen zustande kommen werden, dass Gott seine Macht einsetzen, gebrauchen wird, um auszuführen, was er verheißen hat. Und dieser Glaube, diese Zuversicht führte dazu, dass Abraham Hoffnung hatte. Vers 18. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Zu Abrahams Glauben, dass Gott allmächtig ist, und die Toten lebendig machen kann und das Nichtseiende rufen kann, als wäre es da. Zu diesem Glauben kommt die Hoffnung hinzu, dass Gott es auch tun wird. Abraham glaubte also nicht nur abstrakt Gottes Wort, nicht nur verstandesmäßig, intellektuell, sondern er bezog es auf sich persönlich. Er vertraute persönlich darauf. Der Glaube, hatte wirksame Kraft in Abraham, denn er bewirkte etwas in Abraham, nämlich Hoffnung. Calvin schreibt: Der wahre Glaube aber hegt nicht bloß den leeren Gedanken, Gott kann tun, was er will, aber vielleicht sitzt er müßig im Winkel. Er schaut Gottes Kraft in stetigem Wirken und sieht sie am Werke, sein Wort zu vollführen, dass seine Hand tue, was der Mund versprochen hat. In der Theologie unterscheidet man drei Stufen des Glaubens. Die erste, die eigentlich nur die Vorstufe ist, nennt man Notitia, Kenntnis oder Information. Das Wort kommt uns vielleicht bekannt vor, von dem Wort Notiz. Etwas zu unserer Kenntnisnahme. Und das ist, wie gesagt, eigentlich die Vorstufe zum Glauben, denn niemand kann glauben, ohne zuerst Kenntnis von dem erlangt zu haben, worauf sich der Glaube bezieht, was er glauben soll. Um Gottes Wort zu glauben, muss ich Gottes Wort zuerst hören oder lesen. Es muss mir zur Kenntnis gelangen, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich glauben soll. Die zweite Stufe nennt man Assensus, Annahme. Oder Zustimmung. Ich habe Gottes Wort nicht nur zur Kenntnis genommen, aber lehne es vielleicht ab und verwerfe es als Unsinn. Nein, ich nehme es auch an. Ich stimme zu, dass Gottes Wort gut und wahr ist. Aber dieser Assensus-Glaube, er ist noch kein rechtfertigender Glaube. Um gerettet zu werden, reicht es nicht aus, zu glauben, dass es Gott gibt und dass er gesprochen hat und dass sein Wort wahr ist. Das kann man auch rein intellektuell glauben, ohne dass es irgendeine Wirkung hätte in unserem Leben. Nein, hinzukommen muss diese dritte Stufe des Glaubens, nämlich Fiducia, das persönliche Vertrauen darauf. die Hoffnung darauf, dass Gottes Wort auch mir gilt. Ich muss mit meinem ganzen Herzen darauf vertrauen, ich muss meine ganze Hoffnung darauf setzen, auch wenn es unmöglich erscheint. Und das tat Abraham. Er hat auf Hoffnung hin geglaubt. Geglaubt, dass Gott seine Verheißung erfüllen und ihn zum Vater vieler Nationen machen wird, so wie er es gesagt hat. Paulus schreibt in Vers 18, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Paulus zitiert hier noch einmal aus Genesis 15, da hieß es ab Vers 5, und er, Gott, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das glaubte Abraham mit einem Fiduzia-Glauben, mit festem Vertrauen und gewisser Hoffnung. Gott kann seine Verheißung nicht nur erfüllen, er wird sie auch erfüllen. Und er wird mich zum Vater vieler Nationen machen und wird meine Nachkommenschaft so zahlreich machen wie die unzählbaren Sterne. Darauf setzte Abraham seine Hoffnung. Aber vielleicht ist euch die ungewöhnliche Formulierung aufgefallen, Vers 18, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Was soll das bedeuten? Abraham hat also gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Was meint das? Paulus erklärt das nun, Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah. Als Abraham die Verheißung empfing, Vater einer unzählbaren Nachkommenschaft zu werden, war sein Leib schon erstorben, da er fast 100 Jahre alt war und der Mutterleib Sarahs starb auch ab. Lass uns noch einmal in die Geschichte von Abraham schauen. Wir lesen in Genesis 17, ab Vers 1, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und das glaubte Abraham, der allmächtige Gott. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Abraham war also fast 100 Jahre alt, genauer gesagt 99 Jahre, als der Herr ihm verhieß, dass er viele Nachkommen haben werde. Und dann lesen wir, wie Abraham auf diese Verheißung reagierte. Das heißt weiter in Genesis 17, ab Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seinen Nachkommen nach ihm. Abraham nennt sich selbst einen 100-Jährigen, weil er fast 100 ist. Und wir erfahren hier auch, wie alt seine Frau Sarah war, nämlich 90. Und in diesem Alter kann ein Mann keine Kinder mehr zeugen. Und kann eine Frau keine Kinder mehr gebären. Deshalb lacht Abraham, weil der Gedanke, dass so alte Menschen noch ein Kind bekommen, lächerlich ist. Das ist unmöglich. Das meint Paulus, wenn er schreibt, dass Abrahams Leib schon erstorben war und der Mutterleib Sarahs abstarb. Nicht, dass sie tatsächlich schon tot waren, aber dass beide Leiber in Bezug auf die Fortpflanzung, auf das Kinderkriegen, wie tot waren. Da geht nichts mehr. Aus diesen Leibern, 190 Jahre alt, da kann kein Kind, kein Leben mehr entstehen. Sie sind wie tot. Abraham konnte keine Nachkommen mehr zeugen. Er war 99 und sein Leib war in dieser Hinsicht schon erstorben. Und Sarah konnte keine Kinder mehr gebären. Ihr Mutterleib war abgestorben. Sie konnte keine Mutter mehr werden. Es war ihnen biologisch unmöglich, noch Kinder zu bekommen. Und deswegen ist Abrahams erste Reaktion, dass er lachen muss. Dass er nicht glaubt, sondern dass er sagt, nimm doch Ismael, den Sohn, den ich doch schon habe. Seine erste Reaktion ist, dass er nicht glaubt, dass es möglich ist, dass sie noch ein Kind bekommen. Und er lacht. Und genauso reagiert übrigens auch seine Frau, Sarah, auf diese Verheißung. Wir lesen ein Kapitel weiter in Genesis 18, wie der Herr Abraham erscheint in drei Männern, die zu Abrahams Zelt kommen. Und da heißt es in Genesis 18, Abvers 9, und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hoch betagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Sarah ging es nicht mehr nach der Weise der Frauen. Ihr Körper konnte keine Kinder mehr bekommen. Und sie hatte auch keine Lust mehr dazu. Und ebenso Abraham, denn beide waren alt und hochbetagt. Und weil es unmöglich ist, lacht Sarah, als sie das hört, genauso wie es ihr Herr, wie es Abraham tat. Aber Abraham verharrte nicht in diesem anfänglichen Unglauben. Ja, er lachte zuerst. Ja, er wollte zuerst Ismael doch Gott vorschlagen. Aber dabei blieb es nicht. Ja, er sah seinen Leib. Und er sah Sarahs Leib. Und er wusste, dass es unmöglich war, dass sie noch ein Kind bekommen. Geradezu lächerlich. Aber Abraham nahm sich die Worte des Herrn zu Herzen. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Ist Gott nicht der Allmächtige? Kann er nicht alles tun? Ihre Leiber waren tot, aber Abraham glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht. Ein Nachkomme war unmöglich, aber Abraham glaubte dem Gott, der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Er glaubte, dass Gott ihm eine Nachkommenschaft geben würde, so zahlreich wie die Sterne, auch wenn er mit seinen Augen nichts davon sah, wenn er nur tote Leiber sah, aus denen kein Kind mehr kommen konnte, wenn er dieses Kind noch nicht sehen konnte und es unmöglich erschien, so war er doch überzeugt, dass Gott sie alle seine Nachkommen rufen wird mit Namen, so wie er es mit den Sternen tut. Es heißt in Jesaja 40, Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen, die Sterne? Er, der ihr Heer hervortreten lässt, nach der Zahl ruft sie alle mit Namen, vor ihm reich an Macht und stark an Kraft. Fehlt kein einziger. Er hat die Macht, Sterne zu rufen. So wie es auch heißt in Psalm 147, Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Wenn Gott das kann, Sollte es ihnen unmöglich sein, Menschen, Nachkommen zu rufen ins Leben? Abraham glaubte, so wie Gott die Sterne gemacht hat, wie er sie aus dem Nichts, aus dem Nichtsein gerufen hat mit Namen, so wird er auch Abrahams Nachkommen ins Leben rufen, aus dem Nichts, jeden Einzelnen mit seinen Namen, so wie es auch heißt in Jesaja 41, Vers 4. Wer hat es gewirkt und getan, der die Generationen ruft von Anbeginn? Ich, der Herr, bin der Erste. Und bei den Letzten bin ich derselbe. Abraham glaubte Gott gegen Hoffnung, entgegen dem, was er mit seinen Augen sah, nämlich nur tote Leiber, entgegen aller menschlichen Vernunft und Erfahrung, entgegen der Biologie, der Naturgesetze, weil er glaubte an Gottes Macht, dass der, der die Sterne ins Dasein ruft, auch Tote lebendig machen kann und auch Nachkommen aus dem Nichts ins Dasein rufen kann. Benedikt Peters schreibt, Gott will, dass wir ihm zutrauen, dass er tun kann, was gegen alle unsere Erfahrung geht und alle Vernunft übersteigt. Nicht gegen die Vernunft geht, sie übersteigt. Abraham glaubte, wo sich seinen Augen und seiner Vernunft kein Grund zum Hoffen bot. Er stützte sich nicht auf das Sichtbare und Denkbare, sondern auf die Zusage des unsichtbaren Gottes. Darum glaubte er, dass er einen Sohn haben werde, auch als alles dagegen sprach. In ihm und in seiner Frau gab es keinen Grund zur Hoffnung. Aber in Gott war aller Grund zur Hoffnung. Wenn Menschen hoffen, warten sie darauf, dass etwas Wünschenswertes in Erfüllung geht. Ihre Hoffnung wird genährt von günstigen Umständen und ermutigenden Anzeichen. Wenn der gläubige Mensch hofft, wartet er ebenfalls darauf, dass etwas Wünschenswertes sich erfüllt. Seine Hoffnung beruht hingegen nicht auf günstigen Umständen, noch auf ermutigenden Zeichen, sondern sie ist gegründet auf Gottes unwandelbarem Willen, wie er in seinem Wort offenbart ist. Darum kann er hoffen, wo die Umstände gegen alles Hoffen sprechen. Sein Glaube an Gott gibt Zuversicht und lässt ihn ausharren, bis die Hoffnung sich erfüllt. Aber auch wenn dieser Glaube alle menschliche Vernunft übersteigt, so ist er keineswegs unvernünftig. Wir glauben nicht gegen die Vernunft. Wir glauben nichts Unvernünftiges, ganz im Gegenteil. Es ist in höchstem Maße vernünftig. Denn Abraham wusste, wer Gott ist. Er wusste, dass es vernünftig ist, diesem Gott zu vertrauen und ihm zuzutrauen, dass er tun kann und tun wird, was er verheißt. Er glaubte gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin, weil er wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist und mächtig, alles auszuführen, was er spricht. Das ist biblischer Glaube. Kein Glaube irgendwie, der einfach ins Leere geht, der unvernünftig ist. Kein Sprung ins Dunkle und Ungewisse, ganz im Gegenteil. Es ist ein vernünftiger Glaube. Wir lesen über diesen biblischen Glauben in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wir sehen sie vielleicht nicht, aber wir wissen, dass sie da sind. So wie Gott unsichtbar ist und wir wissen, dass er ist. Nicht glauben wir so, weil wir unvernünftige Spinner wären, sondern weil wir wissen, dass Gott allmächtig und ihm nichts unmöglich ist und dass er tun wird, was er verheißt. Dies ist ein höchst vernünftiger Glaube. Im Gegenteil, das nicht zu glauben, das wäre unvernünftig. Und so einen Glauben hatte Abraham. Und er hatte ihn nicht nur für einen Moment, sondern er harrte aus, in diesem Glauben. Es heißt in Hebräer 6, Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Abraham blieb in diesem Glauben. Er harrte aus in der Hoffnung. Und so erlangte er die Verheißung. Und Abraham bewies diesen Glauben auch später wieder, nämlich als er seinen Sohn Isaak später opfern sollte. Wir lesen davon in Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham empfing Isaak, den verheißenen Sohn, wie aus den Toten. Gott schaffte Leben, wo eigentlich nur noch tot war. Und diesen gleichen Glauben, dass Gott aus den Toten auferwecken kann, die Toten lebendig machen kann, diesen Glauben hatte Abraham auch, als er diesen einzigen verheißenen Sohn Isaak, in dem sich doch die ganze Verheißung Gottes erfüllen sollte, als er diesen einzigen Sohn als Opfer darbringen wollte. Er wusste, wenn er Isaak tötet, dann ist nach menschlichem Ermessen alles vorbei. Dann kann sich die Verheißung Gottes nicht mehr erfüllen. Dann kann aus Isaak nicht mehr eine Nachkommenschaft entstehen. Aber Abraham glaubte Gott. Er glaubte Gottes Verheißung mehr als seinem menschlichen Wissen und seiner menschlichen Erfahrung. Er glaubte, dass Gott seine Verheißung in Isaak sicher erfüllen wird, selbst wenn Isaak tot ist. Denn dann wird Gott ihn halt aus den Toten auferwecken. Aber sein Wort, seine Verheißung wird bestehen bleiben. Ist das nicht ein Glaube? Jeder weiß doch, wenn ich meinen Sohn töte, dann ist er tot. Dann kriegt er keine Kinder mehr. Abraham wusste, wenn ich meinen Sohn töte, dann wird Gott ihn lebendig machen. Denn er wird seine Verheißung erfüllen. Es ist unmöglich, dass Gott seine Verheißung nicht erfüllt. Er wird all seine Macht einsetzen, damit sie zustande kommt. Und wenn er dafür Tote auferwecken muss. Gottes Wort steht und es wird sich erfüllen. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Wir alle sterben, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Und nichts ist so sicher wie das Wort des Herrn, auch nicht der Tod. Was ein Glaube. Das war der Glaube Abrahams. Obwohl er am Anfang nur lachen konnte, glaubte er Gott mit diesem starken Glauben. Und so kann Paulus nun von ihm schreiben, Vers 19, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Abraham war nicht schwach im Glauben. Oh, er war es am Anfang. Er lachte, er machte sich lustig über Gottes Verheißung, er fand es lächerlich. Aber obwohl er zunächst lachte, zweifelte er doch nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Auch wenn er zunächst in der ersten menschlichen Reaktion mit ungläubigem Erstaunen reagierte, so entschied er sich doch, Gott zu glauben. Und weil er das tat, weil er Gott glaubte, obwohl es lächerlich erschien, geschah etwas Erstaunliches. Vers 20. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Warum war Abraham nicht schwach im Glauben? Aus sich selbst heraus? Nein, er lachte ja. Warum zweifelte er nicht durch Unglauben? Weil er gestärkt wurde im Glauben. Abrahams Glaube mag am Anfang klein und schwach gewesen sein, ja vielleicht nicht mal vorhanden, als er lachte, aber er wurde gestärkt im Glauben. Er hat sich nicht selbst gestärkt, er wurde gestärkt, und zwar von Gott. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Kein Mensch wird Unmögliches, wird Lächerliches glauben, es sei denn, Gott wirkt diesen Glauben in ihm. Und er, der den Glauben gibt, er kann ihn auch stärken. Und warum stärkte Gott den Glauben Abrahams? Vers 20, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Der Grund, warum Gott Abraham im Glauben stärkte, war, dass Abraham Gott die Ehre gegeben hatte. Wodurch hatte Abraham Gott die Ehre gegeben? Wir lesen hier nichts anderes, was Abraham tat, sondern nur, dass er glaubte. Das ist alles, was Abraham tat. Und dadurch, indem er glaubte, dadurch gab er Gott die Ehre. Es ehrt Gott, wenn wir ihm glauben. Und weil Gott geehrt sein möchte, weil es ihm nichts Wichtigeres gibt als seine Ehre, darum wird er auch unseren Glauben stärken, damit er noch mehr Ehre bekommt. Denn darum geht es Gott, um seine eigene Ehre. Und umgekehrt, wer Gott nicht glaubt, wer zweifelt an seinem Wort, der verunehrt ihn, der raubt ihm seine Ehre. Luther schreibt, daraus folgt, so wie der, der Gott glaubt, Gott verherrlicht, so nimmt umgekehrt der, der Gott nicht glaubt, Gott seine Ehre. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Also macht der, der Gott glaubt, Gott wahrhaftig. Du glaubst Gott nicht, du verunehrst ihn, denn du sagst, man kann ihm nicht glauben, er ist ein Lügner. Und Calvin schreibt, weil er hier, Paulus, hier hinzufügt, dass er Gott die Ehre gegeben habe, ist hier zu beachten, dass wir Gott nicht mehr ehren können, als wenn wir seine Wahrheit im Glauben versiegeln. Ebenso kann man ihm keine größere Schmach antun, als wenn man die von ihm persönlich angebotene Gnade zurückweist oder wenn man seinem Wort die Autorität abspricht. Deshalb ist das Allerwichtigste bei seiner Verehrung, seine Verheißungen gehorsam anzunehmen. Die wahre Gottesverehrung fängt mit dem Glauben an. Und weil Abraham glaubte und weil Gott darum Abraham noch stärkte im Glauben, kann Paulus nun schreiben, Vers 21, und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Weil Gott Abraham im Glauben stärkte, erstarkte Abrahams Glauben zur völligen Gewissheit. Da war kein Zweifel mehr. Es war kein schwacher, unsicherer Glaube, der irgendwie mit Zweifeln immer wieder durchsetzt war, sondern eine völlige Gewissheit, dass Gott, der Allmächtige, zu tun vermag, was er verheißt. Überlegt euch das. Was Abraham glaubte, war für einen Menschen unmöglich, es war lächerlich, aber Abraham glaubte es nicht nur mit Zweifeln, es war für ihn eine völlige Gewissheit. So wie für den natürlichen Menschen es eine völlige Gewissheit ist, dass ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige keine Kinder mehr bekommen, so war es für ihn völlige Gewissheit, dass es geschehen wird. Und so wie für einen natürlichen Menschen, dass es die völlige Gewissheit ist, dass wenn man den einzigen Sohn tötet, er keine Kinder mehr haben wird, so war es für Abraham völlige Gewissheit, dass Gott den toten Sohn zum Leben erwecken wird, damit es geschieht. Was ein Glaube. Wir können ja vielleicht noch nachvollziehen, dass man einfache Sachen mit völliger Gewissheit glaubt. Aber Dinge mit völliger Gewissheit zu glauben, die unmöglich erscheinen, die lächerlich erscheinen, das ist der Glaube Abrahams. Das ist der Glaube, durch den wir gerechtfertigt werden. Und so schreibt Paulus noch in Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Nicht jeder Glaube wird zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht jeder Glaube rettet, aber so ein Glaube, der Glaube Abrahams. Ein Glaube, der Gott glaubt, auch wenn es unmöglich erscheint. Der hofft, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. So ein Glaube ehrt Gott, denn er bestätigt, dass Gott wahrhaftig und mächtig ist. Und so einen Glauben stärkt Gott, sodass er erstarkt zur völligen Gewissheit. Denkt daran, diese völlige Gewissheit, sie kommt nicht aus uns. Sie kommt, weil Gott diesen Glauben so stärkt. Diese völlige Gewissheit, dass Gott tun kann und tun wird, was er verheißt. Hast du diesen Glauben? Bist du vom Glauben Abrahams? Seht ihr, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation wie Abraham. Auch wir müssen glauben, wo wir nichts sehen, wo es gegen die menschliche Erfahrung und gegen die Vernunft geht. Auch wir müssen hoffen, wo nach menschlichem Dafürhalten keine Hoffnung ist. Calvin schreibt, lasst uns auch daran denken, dass unser aller Zustand derselbe ist wie der Abrahams. Alle Dinge um uns herum stehen im Gegensatz zu den Verheißungen Gottes. Er verheißt uns Sterblichkeit. Wir sind von Sterblichkeit und Verderbnis umgeben. Er erklärt, dass er uns für gerecht hält. Wir sind mit Sünden bedeckt. Er bezeugt, dass er uns wohlwollend und freundlich gesinnt ist. Äußere Gerichte drohen seinen Zorn an, so wie auch jetzt gerade. Was also ist zu tun? Wir müssen mit geschlossenen Augen an uns selbst und allem, was mit uns zusammenhängt, vorbeigehen, damit uns nichts daran hindert, zu glauben, dass Gott wahrhaftig ist. Wenn du auf dich schaust, dann siehst du Sterblichkeit und Verderbnis und Sünde, so wie Abraham, als er auf sich sah und auf seine Frau nur tot sah. Aber glaube Gott, glaube dem, vertraue dem, der in seinem Wort verheißt, dich zu rechtfertigen und dir ewiges Leben in Herrlichkeit zu schenken, aus Gnaden allein, durch Glauben allein, an Christus allein, auch wenn du nichts davon sehen kannst. Wenn du auf dich schaust, könntest du verzweifeln, aber glaube Gott, auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo wir keinen Grund sehen, zu glauben, dass Gott uns noch retten wird aus dieser Bedrängnis. Wo wir keinen Grund sehen, zu hoffen, dass Gott einen Ausweg schaffen wird. Wo unsere menschliche Erfahrung und Vernunft versagt, wo alle Umstände gegen uns sprechen. Lasst uns nicht schauen auf die Umstände. Lasst uns auch nicht schauen auf die Feinde und ihr Vorhaben. Lasst uns auch nicht schauen auf uns selbst und all unsere Unfähigkeit und Ohnmacht, sondern lasst uns schauen auf unseren allmächtigen Gott. Unser Glaube gründet nicht darauf, dass wir etwas sehen an uns selbst oder an unseren Umständen, das uns Anlass zur Hoffnung gibt, sondern dass wir gegen Hoffnung auf Hoffnung hinglauben, weil wir wissen, wer Gott ist. Komme, was wolle. Lasst uns vertrauen auf seine Allmacht und seine Güte, dass sein Ratschluss zustande kommt und es zu unserem Besten sein wird. Ja, dass er uns auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, wie er es verheißen hat. Selbst wenn der Tod kommt, glaubst du Gott mehr und seiner Verheißung mehr als dem Tod. Vielleicht wünschst du dir, du hättest so einen Glauben. Aber wenn du auf dich selbst schaust, dann ist dein Glaube schwach. Deine Hoffnung ist schwach. Und du kämpfst mit Zweifeln. Du kämpfst mit Furcht. Dann mach es so wie die Apostel, denen es genauso ging wie dir. Wir lesen in Lukas 17, ab Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Bruder, Schwester, dein Glaube kann schwach sein. So klein wie ein Senfkorn, kaum zu sehen. Aber wenn es wahrer Glaube ist, dieser Fiducia-Glaube, der Glaube, der Gott wirklich glaubt, der ihm vertraut, der auf ihn hofft, mag er noch so klein und schwach sein, damit gibst du Gott Ehre. Denn du bekennst, dass Gott wahrhaftig ist, dass man seinem Wort vertrauen kann, dass man seine Hoffnung darauf setzen kann, dass Gott die Macht hat, alles zu tun, was seinem Ratschluss entspricht, und dass er des Vertrauens würdig ist, dass er es auch tun wird. Und deswegen, weil du Gott die Ehre gibst durch deinen kleinen Glauben, wird Gott dich stärken im Glauben, denn das vermehrt seine Ehre noch mehr. Wenn seine Kinder glauben, wo es unmöglich erscheint, wenn sie hoffen, wo es keine Hoffnung gibt, wie sehr ist Gott darin geehrt. Er wird deinen Glauben stärken, damit er diese Ehre bekommt. Und je schwieriger die Umstände werden, je unmöglicher Gottes Rettung erscheint, desto mehr wird er deinen Glauben stärken. Denn dann hat er die meiste Ehre. Und so bitte Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Herr, mehre mir den Glauben. Stärke mich im Glauben. Zu deiner Ehre. Möge der allmächtige Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre, möge dieser Gott, dem wir glauben, unser Gebet erhören, dass wir zur völligen Gewissheit erlangen, gestärkt durch ihn selbst, dass sein Wort wahr und er wahrhaftig und mächtig ist, alles zu tun, was er verheißt, zu seiner Ehre allein. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.